Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine. Ich begrüße Sie sehr herzlich, wenn Sie hier live dazugeschaltet haben. Wir schreiben den 5. Februar im Jahr des Herrn 2025. Nach dem jüdischen Kalender ist es der 7. Schwat im Jahr 5785 seit Erschaffung der Welt. Ich freue mich, wenn Sie hier live dabei sind, direkt im Webinar unter www.kck42.de/webinar. Vielleicht schauen Sie aber auch live bei Facebook zu, dorthin streamen wir live. Wie auch immer, wenn Sie live dabei sind und es ist der 5. Februar im Jahr des Herrn 2025, so gegen 19 Uhr, dann können Sie hier live dabei sein und gegebenenfalls durch die Handhebefunktion oder die Kommentarfunktion bei Facebook live Ihre Fragen einbringen, Rückmeldung geben, was auch immer. Möglicherweise schauen Sie sich aber auch die Aufzeichnung an, die wir kurz nach der Live-Übertragung immer bei YouTube veröffentlichen. Da haben wir einen YouTube-Channel, Katz City Kirche Wuppertal. Dort gibt es eine eigene Playlist mit der Glaubensinformation. Zu dieser Playlist kommen Sie, wenn Sie diesen QR-Code hier einscannen. Dort finden Sie alle Glaubensinformationen, die wir hier live gestreamt haben und veröffentlicht haben. Ein anderer Weg, der Glaubensinformation zu folgen, ist die Audioversion, die wir als Podcast veröffentlichen. Dort können Sie nachhören unter podcast.pr-werner-kleine.de. Da können Sie dann die Audiodateien herunterladen, finden dort aber auch den RSS-Feed, den Sie dann in einen Podcatcher Ihrer Wahl eingeben können und können dort die Glaubensinformation auf diese Weise abonnieren, sodass Sie unmittelbar die jeweils aktuelle Folge direkt aufgespielt bekommen. Sie können dort aber auch nach Glaubensinformationen suchen und werden dort sicherlich fündig werden und so die Glaubensinformation abonnieren. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie uns zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Natürlich gilt wie immer, wenn Sie Rückmeldungen zur aktuellen Folge haben, Fragen allgemeintheologischer Natur, Themenanregungen für die nächste Saison, denn die Glaubensinformation wird es ja auch 2025, 2026 geben. Die Planungen fallen bald an. Wenn Sie da also Themenwünsche oder Themenanregungen haben, dann können Sie die gerne schicken an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Die Mail kommt direkt zu mir. Ich verspreche, jede Mail zu beantworten. Es kann sich manchmal etwas verzögern, wenn das Mailaufkommen gerade relativ groß ist. Bitte haben Sie dann etwas Geduld. Wenn Sie so den Eindruck haben, da kommt überhaupt keine Antwort, dann melden Sie sich gerne noch einmal, denn es ist leider vorgekommen, dass ein, zwei Mails offenkundig bei mir gar nicht angekommen sind. Dann kann ich die natürlich auch nicht beantworten, weil ich verspreche, jede Mail zu beantworten. Melden Sie sich dann einfach gerne noch einmal wieder. Heute geht es um die Psalmen. Das Thema lautet heute: Alles, was atmet, lobe den Herrn. Ein Zitat aus dem Psalm 150, der Vers 6, das ist der letzte der 150 Psalmen. Und da wollen wir heute mal hineinschauen, denn die Psalmen sind ein ganz besonderes Buch in der Bibel. Man nennt es dann auch den Psalter. Wir sind dort im Alten Testament und es ist, wenn Sie so wollen, das große Gebetbuch der Juden. Auch Jesus dürfte die Psalmen gebetet haben, da werden wir gleich darauf zu sprechen kommen. Es ist aber mehr als ein Gebetbuch, denn streng genommen sind die Psalmen ja Gesänge. Man hat sie gesungen. Man kann das daran noch sehen, dass am Anfang der einzelnen Psalmen jeweils eine Bemerkung steht, die einen Hinweis auf eine Melodie gibt, nach der die Psalmen offenkundig mal gesungen worden sind. Dann steht dann dort für den Chormeister ein Psalm Davids oder nach dem Kelterlied oder so ähnlich. Man hat also offenkundig zu den Zeiten damals gewusst, nach welcher Melodie, auf welche Weise sollen die Psalmen gesungen werden, weil es noch keine Notationssysteme in unserem Sinne gab. Wissen wir heute nicht, wie die Originalmelodien waren. Das ist verloren gegangen. Die wurden wahrscheinlich mündlich tradiert. Wir haben sie nicht mehr. Aber wir sehen an diesen Hinweisen, die sich oft in den Eingängen der einzelnen Psalmen finden, dass die früher offenkundig kantiliert, also gesungen worden sind. Damit wissen wir also auch, dass die Psalmen offenkundig nicht nur Gebete sind, sie sind gesungenes Gebet gewesen. Und auch die innere Struktur der Psalmen deuten darauf hin, dass es sich streng genommen um Lyrik handelt. Wir haben in der Heiligen Schrift ja einen ganzen Fundus an verschiedenen Gattungen. Wir haben Berichte, wir haben Briefe, wir haben historische Geschichtsschreibung. Wir haben Mythen, wir haben Weisheitsliteratur, wir haben Spruchverse, Sentenzen und so weiter und so weiter. In dem Psalmen liegt uns ein Stück biblischer Lyrik vor. Nicht exklusiv, das gibt es auch an anderen Stellen. Wir haben im Neuen Testament eine Reihe von neutestamentlichen Liedern, der berühmte Philipperhymnus etwa, oder im Kolosserbrief der Schöpfungshymnus. Wir haben auch im Alten Testament an anderer Stelle Lieder. Man erinnere nur an das Lied Miriams, das sie nach dem Durchzug durchs Rote Meer singt. Im Psalter, in diesen 150 Psalmen, liegt das in sehr gedrängter und sehr verdichteter Weise vor. Eine Sammlung von 150 Psalmen, die, ja, man muss es sagen, das gesamte Leben in seiner gesamten Bandbreite in Freude und Hoffnung, Trauer, Not, ja, sogar Zorn und Wut ausdrücken. Da bleibt, hätte ich beinahe gesagt, kein Auge trocken. Wir sehen gerade im Psalter, in den 150 Psalmen, dass der Mensch in seiner ganzen Existenz vor Gott steht, zu ihm betet, in Dank und Lob, aber auch in Trauer, ja sogar in Anklage. Das macht den Psalter alleine schon zu einem lesenswerten Buch in der Heiligen Schrift, weil wir dort im Psalter lernen können, dass wir vor Gott nichts zu verbergen haben. Wir dürfen mit unserer ganzen menschlichen Existenz dort vor Gott stehen. Man hat den Psalter oft auch als Tora im Kleinen bezeichnet. Für uns Christinnen und Christen ist ja die Bibel in ihrer Gesamtheit Wort Gottes. Dazu verweise ich gerne auf die Folge, wo das um das Wort Gottes geht, weil man da natürlich drüber nachdenken muss, was bedeutet es eigentlich, wenn wir von Wort Gottes reden? Die Bibel ist ja nicht vom Himmel gefallen. Dort habe ich, den Link finden Sie in der Shownotes, ja etwas länger erarbeitet, dass der Umfang der Bibel, wie wir ihn heute haben, natürlich auch das Ergebnis einer Konsensfindung ist, die sich über Jahrzehnte, ja sogar Jahrhunderte hinzog. Eine Zuschreibung, die unter anderem, nicht nur, aber unter anderem darin bestand, dass das die Schriften sind, die in den Gottesdiensten, in der Liturgie vorgetragen wurden. Und speziell was das Alte Testament angeht, besteht ja auch gar keine zwingende Einigkeit über den Umfang. Das Alte Testament des Tanach ist anders aufgebaut, anders zusammengestellt als die Septuaginta, die umfangreicher ist. Eine katholische Bibelausgabe unterscheidet sich im Umfang von einer evangelischen Bibelausgabe. Die unterscheidet sich wieder im Umfang von einer orthodoxen Bibelausgabe, wiederum von einer armenischen Bibelausgabe. Wir haben also mindestens sechs Versionen des Alten Testamentes. Versionen nicht im Sinne von, die sind komplett unterschiedlich, aber der Umfang und die Frage, welche Schriften gehören denn nun hinein oder nicht, die ist nicht so ganz eindeutig zu beantworten, was dann eben oft dann zu der Verwirrung führt, dass für mich als Katholiken zum Beispiel das Buch Tobit zum Wort Gottes gehört, für einen evangelischen Christen oder eine evangelische Christin aber eben nicht zwingend. Also allein an der Stelle muss man dann schon vorsichtig sein. Aber hier verweise ich auf die Folge, wo es um die Entstehung der Bibel bzw. die Frage geht, was ist eigentlich das Wort Gottes? Wenn wir jetzt die Psalmen als Tora im Kleinen bezeichnen, verwende ich natürlich einen Begriff, der aus dem jüdischen Bereich kommt, denn für Juden ist erstmal die Tora als solche, die fünf Bücher Mose, wie wir sie auch nennen, die Bibel schlechthin. Die Neviim, die Prophetenschriften, legen die Tora aus und die Chetuvim, die Geschichts- und Weisheitswerke, zeigen, wie sich die Tora im Leben des Volkes Israel ausgewirkt hat. Der Kernbestand der jüdischen Bibel ist aber eben die Tora. Tora, die fünf Bücher Mose, Neviim, die Propheten, Chetuvim bilden zusammen den Tanach. Das sind die Anfangsbuchstaben dieser Worte. Die bilden dann die hebräische Bibel mit dem inneren Kern der Tora, die die 613 Geh- und Verbote enthält, die Mitzvot, nach denen sich das jüdische Leben an und für sich richten soll. Die Psalmen bilden jetzt quasi die Tora im Kleinen, alleine schon deshalb, weil die Tora ja eine Weisung für das Leben ist. Deshalb feiert das jüdische Volk Simchat Torah, die Freude über die Weisung des Herrn, weil Gott es dem Volk Israel anvertraut hat, diese Weisung zu empfangen, zu übernehmen, um danach das Leben zu gestalten. Die Psalmen bilden das auf eine andere Weise ab, weniger im Sinne, dass da Weisungen sind, sondern weil der Beter, die Beterin mit seiner ganzen Existenz, ohne etwas auszuschließen oder vor Gott zu verbergen, dort im Psalter vorkommt. Wie gesagt, in Freude und Hoffnung, Trauer und Leid, ja sogar in Wut und Zorn, aber eben auch in Dankbarkeit steht der Mensch da vor seinem Gott. Die Psalmen haben oft, nicht immer, aber oft eine gewisse Struktur, die mit ihrer inneren Lyrik zusammenhängt. Denn sie sind im Prinzip darauf ausgelegt, dass man ja in der monastischen Tradition, der monastischen Spiritualität des Christentums nannte man das die Psalmen kauen. Man rezitiert sie vor sich hin und die psalminterne Struktur ist oft so angelegt, dass die einzelnen Psalmverse eine Doppelstruktur aufweisen. Die Psalmverse haben oft eine Struktur, dass es einen Vorvers gibt, also die erste Vershälfte, die einen Gedanken formuliert, der im Nachvers, in der zweiten Vershälfte, ich sag mal ganz allgemein, verarbeitet wird. Es kann sein, dass der Gedanke des Vorverses wiederholt wird in einem Parallelismus. Es kann sein, dass er weiterentwickelt wird. Es kann sein, dass er konträr gespiegelt wird. Auf diese Weise entsteht eine meditative Grundstruktur, die eben in der monastischen Tradition dazu führt, dass man dort spricht, man kaut die Psalmen, also ein Gedanke wird im wahrsten Sinn des Wortes durchgekaut, ja, sich sogar einverleibt, sodass es Teil der inneren Struktur des Menschen und des Denkens des Menschen wird. Im Psalmbeten der christlichen Tradition wird das an einer Stelle besonders deutlich, wenn Sie speziell in der römisch-katholischen Tradition das Psalmodieren mal kennenlernen, das können Sie etwa in Klöstern erleben oder wenn in Ihrer Gemeinde das Stundengebet gebetet wird, dann sehen Sie diese Doppelstruktur der Psalmverse sehr schön, weil dort zwischen Vorvers und Nachvers immer dieses kleine Sternchen, der sogenannte Asteriskus, steht. In den Singanweisungen, die stehen nirgendwo, aber das ist die Tradition, hat es sich eingebürgert, dass man an dieser Stelle eine Pause hält, die etwa einen Atemzug bedeutet. Also ausatmen, einatmen. Und das ist im Prinzip genau diese Denkpause, die bewirkt, dass der Gedanke des Vorverses beim Betenden, Schrägstrich Singenden ankommt, um dann in den zweiten Teil, in den Nachvers hinein verarbeitet zu werden. Das macht die Psalmen ja zu einem gesungenen Gebet, zu einer besonderen Art der Theologie, der es primär auch um Verinnerlichung geht. Ja, man spricht sogar davon, weil es in diese Verinnerlichung geht, geht es bei den Psalmen um ein Gebet gewordenes Ich. Das Ich selber lebt aber eben nicht immer auf einem Ponyhof. Gott sei Dank ist unser Leben hin und wieder mal ein Ponyhof, aber meistens doch eher nicht. Und auch das macht die Psalmen eben dann zu einem wertvollen Buch, weil wir an den Psalmen lernen und in den Psalmen lernen können, dass wir vor Gott nichts zu verbergen haben. Ja, wir können tatsächlich mit unserer gesamten Existenz, selbst mit Zorn und Wut, dastehen. Und das möchte ich Ihnen direkt am Beginn an einem Psalmvers zeigen, der vielleicht etwas erschüttern mag. Den Psalm werden wir uns später noch mal etwas genauer angucken. Da sind wir im Psalm 137 und ich blende Ihnen den Psalm jetzt ein, wenn ich ihn mir hier aufgerufen habe am Bildschirm, damit Sie den auch mitlesen können. Ich arbeite ja hier, das wissen Sie schon, mit diesem Internet-Tool des Bible-Servers, ein ganz hervorragendes Tool, weil es verschiedene Bibelübersetzungen anbietet. Wir arbeiten ja traditionell mit der Einheitsübersetzung und dazu möchte ich direkt etwas sagen. Es ist nämlich die Einheitsübersetzung von 2016. Dieses Projekt war ja ganz besonders angelegt. Wir haben davor die Einheitsübersetzung von 1980 gehabt. Die Einheitsübersetzung von 1980 hieß Einheitsübersetzung, weil es mal ein gemeinsames Projekt der evangelisch- und katholischen Kirchen im deutschsprachigen Bereich war. Irgendwann hat sich aus diesem Projekt aber die evangelische Kirche verabschiedet. Der katholische Sektor hat es aber als Einheitsübersetzung weiter bezeichnet. Und es war bis 2016 die Übersetzung, die wir bei uns in den katholischen Liturgien im deutschsprachigen Bereich gehört haben. 2016 gab es dann den Auftrag, die Einheitsübersetzung ja nicht nur einer Revision zu unterziehen, sondern quasi nochmal neu zu übersetzen. Man hat die einzelnen Schriften einzelnen Theologinnen und Theologen gegeben. Manche dieser Theologinnen haben dann in diesem Prozess, und die Aufgabe war, möglichst nah am Urtext, aber doch so, dass es noch ein gutes Deutsch bleibt, eher in der zweiten Variante entschieden. Wenn ich als Neues Testament etwa das Johannesevangelium von 2016, der Ausgabe von 2016, nehme, die Übersetzung von 1980 lege, sehe ich da nicht so furchtbar viele Unterschiede. Andere Übersetzerinnen, wie zum Beispiel der Übersetzer der Psalmen, Erich Zenger, hat das als wirkliche Herausforderung begriffen und hat die Psalmen von Grund auf neu übersetzt, sodass manche Psalmen in ihrem gewohnten Duktus, einen werden wir uns gleich auch angucken, quasi fast ganz neu klingen und dadurch auch nochmal zum genauen Hinhören herausfordern. Erich Zenger hat da wirklich ganze Arbeit geleistet, er hat sich die Mühe gemacht, die Lyrik der Psalmen auch in der deutschen Sprache neu zum Klingen zu bringen. Was etwas schade ist, denn auch die Einheitsübersetzung von 2016, und die heißt jetzt Einheitsübersetzung weniger, weil es ein ökumenisches Projekt ist, das ist es nicht mehr, sondern weil diese Einheitsübersetzung einheitlich in den Gottesdiensten der deutschsprachigen Gemeinden, also in Deutschland, Schweiz, Österreich und darüber hinaus, dort, wo Deutsch gesprochen wird, bildet diese Einheitsübersetzung jetzt die Grundlage für die Texte der Heiligen Schrift, die in der Liturgie verkündet werden. Mit einer Ausnahme der Psalmen. Denn die neue Übersetzung von Erich Zenger ist nicht so ganz einfach zu vertonen, auf die Psalmtöne unterzubringen. Und man hatte noch ein weiteres Problem, das Gotteslob, das ja auch neu herausgebracht worden ist, nämlich 2013, also 3 Jahre vorher, weist ja in den Tagzeitenliturgien eben jene Psalmen auf und da hat man die von 1980 genommen. Das hat man natürlich jetzt nicht alles komplett nochmal neu aufgelegt, sodass wir leider, leider, leider diese wunderschöne Übersetzung von Erich Zenger zwar in den Bibelausgaben haben, nicht aber im Gotteslob, sodass man da sagen muss, die hören wir leider, leider nicht in den Liturgien. Das nur als Randbemerkung. Jetzt aber zum Psalm 137 und zu manchem Verstörenden, was die Psalmen eben auch haben. Der Psalm 137 zählt zu den berühmten Psalmen, denn Sie merken es vielleicht direkt an den ersten Versen. Ich fange an, in Vers 1 zu lesen. An den Strömen von Babel, da saßen wir und wir weinten, wenn wir Zions gedachten. Wenn Sie ein Kind des 20. Jahrhunderts sind, dann werden Sie in den 80er Jahren und den 70er Jahren eine Gruppe oft im Radio gehört haben, Boney M., die sang At the Rivers of Babylon, There We Sat Down. Das ist Psalm 130. Also ein sehr berühmter Psalm, der es sogar in die Popkultur geschafft hat. Und jetzt lese ich den als Ganzes mal durch. An den Strömen von Babel, da saßen wir und wir weinten, wenn wir Zions gedachten. An die Weiden in seiner Mitte hängten wir unsere Leiern, denn dort verlangten die uns gefangen hielten Lieder von uns, unsere Peiniger forderten Jubel. Singt für uns eines der Lieder Zions, wie hätten wir singen können die Lieder des Herrn fern auf fremder Erde. Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, dann soll meine rechte Hand mich vergessen. Die Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht mehr gedenke, wenn ich Jerusalem nicht mehr erhebe zum Gipfel meiner Freude. Gedenke, Herr, den Söhnen Edoms, den Tag Jerusalems, die sagten, reißt nieder, bis auf den Grund reißt es nieder. Tochter Babel, du vor der Verwüstung Geweihte, selig, wer dir vergilt deine Taten, die du uns getan hast. Selig, wer ergreift und zerschlägt am Felsen deine Nachkommen. Dieser Psalm, den wir aus der Popkultur kennen, At the Rivers of Babylon, hat ein nachgerade furchtbares und verstörendes Ende. Der Beter betet zu Gott, mögest du doch die Nachkommen Babels nehmen und an den Felsen zerschmettern. Kann man so etwas beten? Kaum. Deshalb fehlt dieser furchtbare Vers auch im Gotteslob. Er fehlt im Stundengebet. Spätestens Papst Pius XII. Hat diese doch sehr grausamen Gebete aus der Liturgie getilgt. In den Bibelausgaben stehen sie natürlich drin, weil sie einfach natürlich zum Bestand des Textes gehören. Man kann das nicht einfach dem eigenen Gusto anpassen. Aber wir beten diese Verse natürlich in der Liturgie nicht. Wie können wir denn mit diesen Texten überhaupt angemessen umgehen? Ich fange jetzt bewusst natürlich mit so einem Hammer Psalm an, weil ich Ihnen damit vor Augen führen will, die Psalmen bilden tatsächlich die Existenz des Menschen in seiner Gesamtheit ab. Und wenn Sie und ich mal ganz ehrlich sind, dann müssen wir uns auch selber eingestehen, dass wir nicht immer nur die frommen, schönen Gedanken haben. Natürlich haben wir auch solche Gedanken, wie sie hier am Ende dieses Psalms auftauchen, vielleicht auch wenn nicht in dieser Drastik, wie sie da entsprechend zum Ausdruck kommt. Aber wir kennen das doch selber. Wenn wir in eine existenzielle Not geraten, wenn wir geschlagen werden, wenn wir bedroht werden, dann haben wir doch alle oft diese, ja, vielleicht auch hasserfüllten Gedanken, dass unserem Gegner, unserer Gegnerin dies oder jenes geschehen möge, den möge doch die Pest an den Hals fahren. Um jetzt direkt einem Irrtum vorzuwerfen, das sei ja alles der Gott des Alten Testamentes, auch im Neuen Testament haben wir solche Stellen. Sie brauchen etwa nur in die Offenbarung des Johannes zu schauen, wo auch den Gegnern der frühen Christenheit, dem sogenannten Antichristen, genau dieses Schicksal angedroht wird. Auch dort tritt ein Erzengel Michael auf, der mit feurigem Schwert reinfährt und die Gegner Gottes der Vernichtung anheimgibt. Da ist von einem Feuersee die Rede, in die die Gegner Gottes hineingestoßen werden möchten zum zweiten Tod. Also die Rechnung Altes Testament grausam, Neues Testament gut, geht weder in die eine noch in die andere Richtung auf. Auch im Alten Testament, das werden wir ja gleich sehen, finden wir schönere Psalme, die für unsere Ohren schöner klingen, wie wir es hier im Neuen Testament haben. Was aber wichtig an diesem Psalm 137 ist, trotz der grausamen Sprache an seinem Versende, sie zeigt uns, wir dürfen solche Gedanken haben. Wenn ein Mensch in der Not ist, wenn ein Mensch in der Verfolgung ist, wenn ein Mensch in der Gefangenschaft sitzt, wenn ein Mensch in der Unterdrückung ist, dann hat er solche Gedanken und die sind, wenn Sie so wollen, im Sinne der Triebabfuhr bei Gott in guten Händen. Natürlich kann ich diese Fantasien haben. Was nicht sein darf, ist, diese Fantasien Wirklichkeit werden zu lassen. Denn dann würden wir wie die Täter werden. Dann würden wir es ihnen gleich tun. Wenn wir aber in diesem emotionalen Überschuss das vor Gott tragen, von mir aus auch als Bitte, dann legen wir das ja in Gottes Hände. Gott ist derjenige, der von sich schon im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament sagt, mein ist die Gerechtigkeit, in der biblischen Sprache oft Rache. Rache heißt aber eben, es ist an mir, die Gerechtigkeit zu schaffen und ob ich Rache im vom Menschen gewünschten Sinn übe, steht doch mal auf einem ganz anderen Blatt. Ich finde es aber, verzeihen Sie mir den Ausdruck, sehr ermutigend und erleichternd für uns, dass man in den Psalmen sieht, wir dürfen solche Gedanken haben, so furchtbar die auch sind, so sehr wir uns selber vielleicht vor unseren eigenen Gedanken erschrecken, aber es ist erstmal als solches menschlich in einer bestimmten Situation der Unterdrückung solche Gedanken zu haben. In diesen Tagen, in denen die ersten, nicht die ersten Geiseln, aber in denen doch wieder Geiseln aus dem Gazastreifen freigelassen werden. Und man sieht ja die Bilder, etwa als Gadi Moses und Abel Yahud in Khan Yunis durch diese Horden, durch diesen Mob geführt wurden, die noch bespuckten und auch mit den Fäusten drohten, die sie bedrohten. Fast ein Lynchmob, der dort zusammengekommen war. Merkt man, wenn Sie sich in eine solche Situation mal hineindenken, dann ahnen Sie, was im Beter dieses Psalms 137 vorgeht. Er freut sich auf die Freilassung. Er ist noch in der Gefangenschaft. Er ist noch in der Bedrohung. Er wird gezwungen, Lieder zu singen, Videos aufzunehmen, mit denen man da irgendwelche Propaganda macht. Man wird auf Bühnen vorgeführt wie ein Stück Vieh. Und dass man in einer solchen Situation einen solchen Gedanken hat, ist an und für sich nicht ungewöhnlich. Das hat etwas mit der inneren Stabilität zu tun, diesen Gedanken zuzulassen und, wie gesagt, in Gottes Hände zu legen. Das ist das Entscheidende, was wir in der Heiligen Schrift immer wieder lernen. Gott ist Herr über Leben und Tod. Nicht der Mensch, auch der unterdrückte Mensch darf nicht einfach nach eigenem Gusto Rache üben und seinem Trieb da Folge leisten. Dann wäre er eben nicht besser als der Gegner, der ihn unterdrückt. Aber er kann seine Wut, seinen Zorn, seinen Abscheu in die Hände Gottes legen. Das ist das, was wir hier in der drastischen Sprache des 137. Psalmes erfahren und sehen. Wir machen jetzt mal einen Change, damit wir nicht nur bei diesen grausamen Dingen sind, aber es war mir wichtig, das am Anfang einfach mal Ihnen auch vorzustellen. Es darf sein. Man muss sich selbst für solche unmöglichen Gedanken, vor denen man selbst erschreckt, offenkundig im Angesicht Gottes nicht schämen. Wir sind Menschen und wir bleiben es. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wenn wir es Gott überantworten, dann wird er Gerechtigkeit schaffen. Oder um es anders zu sagen, ein Gott, den ich permanent anschreien muss, Allahu Akbar, den ich offenkundig an seine Größe erinnern muss, dann aber als Gotteskrieger das Werk Gottes ausführe, mit Verlaub, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ein solcher Gott ist mir zu klein. Der Gott, an den wir glauben, im Judentum, im Christentum, ist so groß, dass er seinem Volk uns Recht verschaffen wird. Nicht wir müssen das Werk Gottes tun. Es ist an ihm, die Täter so oder so, wie auch immer, zur Rechenschaft zu ziehen. Sonst würden wir nämlich nicht besser sein als die Täter. Ganz im Gegenteil. Wie gesagt, ich hatte Ihnen versprochen, dass wir jetzt mal in einen etwas freundlicheren Psalm schauen. Und da habe ich den berühmten Psalm 23 ausgewählt. Natürlich, der Herr ist mein Hirte, weil man an diesem Psalm einiges sehr schön sehen kann. Zum ersten Mal, also Psalm 23, hier direkt am Anfang, die schon erwähnte Markierung, dass es ein Lied ist, ein Psalm Davids, also offenkundig, zumindest wird dieser Psalm König David zugeschrieben und gleichzeitig ist damit auch ein Melodiehinweis gegeben. Wie gesagt, uns ist die Melodie leider verloren gegangen. Und in diesem Psalm kann man sehr schön sehen, was Erich Zenger gemacht hat. Ich lese den Psalm gleich nochmal ganz durch. Aber wenn wir mal den Psalm lesen: Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz an Wasser. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Das ist ein Wort, das kennen wir sonst an dieser Stelle nicht in dieser Weise. In der alten Diktion haben wir da etwas anderes gebetet. Da hieß es nämlich ursprünglich, geben Sie mir einen Moment, jetzt muss ich mal kurz blättern. Da hieß es nämlich ursprünglich: Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Faden treu seinem Namen. Er stillt mein Verlangen. Das ist schön. Da wäre es wie ein Schlaraffenland. Aber hier steht, meine Lebenskraft bringt er zurück. Das ist das, was Erich Zenger hier aus dem Urtext im Hebräischen viel kräftiger hineinbringt. Der Psalm 23, der ja ohnehin so ein bisschen in der Gefahr ist, so ein Idyll zu eröffnen, wo der Mensch drin sitzt wie in einem Schlaraffenland und er wirkt gehegt und umsorgt, er braucht sich um nichts kümmern, das Verlangen wird eben gestillt. Nein, Erich Zenger bringt hier den Urtext selber neu zum Klingen. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Darin ist genau dieser Gedanke formuliert, dass der Mensch eben selber durchaus auch eben zur Tat schreiten muss und das Seine dazu beitragen muss. Also Sie merken hier, an diesem Psalm kann man sehr schön sehen, wie Erich Zenger dem Psalm eine ganz neue Dynamik gibt, auch die gewohnte Hörweise dadurch durchbricht und dadurch eine neue Dynamik einträgt. Aber ich hatte ja vorhin schon gesagt, die Psalmen weisen ja in den einzelnen Versen diese Doppelstruktur auf von Vorvers und Nachvers, die eben mit sich bringt, dass der Vorvers einen Gedanken formuliert, der im Nachvers im weitesten Sinne weiterverarbeitet wird. Gespiegelt, wiederholt, weitergeführt. Das ist unterschiedlich, aber wir haben genau diese Struktur, die eben auch mit sich bringt, dass in der Mitte des Verses dann eine kleine Ruhepause ist. Im monastischen Gebet eben die Idee, dass man dort den Gedanken sacken lässt, einsickern lässt, ihn versteht und dann weiterführt. Das können wir sehr schön schon hier am ersten Vers sehen. Da ist der Vorvers nämlich: Der Herr ist mein Hirt. Das bringt ja eine ganze Gedankenwelt zum Klingen. Der Herr ist mein Hirt. Ja, was macht so ein Hirte? Er hütet die Schafe, er umsorgt sie. Der Hirte ist derjenige, der auf die Schafe aufpasst. Interessanterweise aber, und das muss man sagen, ist der Hirte ja, zumindest im biblischen Sprachgebrauch, ein Tagelöhner. Er ist nicht der Eigner der Schafe. Das wird oft übersehen und überhört. Wenn es hier heißt, der Herr ist mein Hirte, dann heißt das nicht zwingend, dass wir ihm gehören. Natürlich sind wir sein Volk. Aber es schwingt eben auch ein Moment der Selbstständigkeit mit drin. Als Herde sind wir nicht seine Gefangenen. Der Hirte hat den Auftrag, die Herde zu umsorgen, sie zu hüten, auf sie aufzupassen. Deshalb ist im Gleichnis vom verlorenen Schaf im Neuen Testament, dass am Hirten das verlorene Schaf zu suchen, nicht weil das Schaf den Fehler gemacht hätte, der Hirte hat dort ein Problem gemacht, dass sich dieses eine Schaf verloren gegangen ist. Was soll er dem Eigner der Schafe denn dann sagen? Auch das schwingt hier mit: Der Herr ist mein Hirte, Pause, nichts wird mir fehlen. Das ist das, was quasi die Aufgabe des Hirten beschreibt, mich zu umsorgen. Dann geht es weiter. Er lässt mich lagern auf grünen Auen, der Vorvers. Natürlich ein ganz großartiges Idyll. Eine Aue ist natürlich da, wo irgendwo Wasser ist, ein Fluss, ein Bach, ein fließendes Gewässer. Dort lagere ich bin ja ein Schaf, also Wiese, und zwar saftige, satte Wiese. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Da haben Sie den Parallelismus drin. Das Umsorgen, nichts wird mir fehlen, ereignet sich, indem ich satt zu fressen habe und einen Ort für gefahrlose Ruhe. Vergessen Sie nicht, ich bin ja ein Schaf, ziemlich wehrlos. Der Wolf könnte mich anfallen. Der Hirte umsorgt mich, er gibt mir Sicherheit. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Das durchbricht das Bild nachgerade, denn bisher war ja alles noch gemütlich. In der Altenheinheitsübersetzung stand dort der Vers: Er stillt mein Verlangen. Das passt ins Bild. Aber der Originaltext ist drastischer. Der bringt mich nämlich jetzt als Schaf so ein bisschen in die Verantwortung. Ja, der Hirte umsorgt mich, aber wir sind nicht im Schlaraffenland. Ich soll mich nicht einfach zurücklehnen und sagen: Lieber Gott, mach mal. Nein, ich muss meinen Anteil haben. Also aus dem Schaf, aus dem vierbeinigen Schaf wird plötzlich ein zweibeiniger, aufrecht gehender Mensch. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit getreu seinem Namen. Aha, hier haben Sie wieder den Parallelismus. Vorvers, meine Lebenskraft bringt er zurück. Pause. Und was bedeutet das jetzt? Was ist denn jetzt mein Auftrag? Ich soll auf den Pfaden der Gerechtigkeit wandern, getreu seinem Namen. Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, Vorvers, jetzt ist es hier interessant, der Vorvers ist nämlich noch nicht zu Ende. Manchmal haben wir, wenn die Vorverse sehr lang sind, dort, man nennt es eine Beugung, eine Flexa, hier markiert durch dieses Komma. Der Vorvers geht nämlich noch weiter. Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil. Wer weiß, dass Gott der Hirte ist, dass der Herr der Hirte ist. Und hier verweise ich hier nochmal auf den Vers 1. Denn Herr ist hier in der Einheitsübersetzung von 2016 in Kapitälchen geschrieben. Damit macht die Einheitsübersetzung etwas, was im Judentum üblich ist. Die Juden sprechen ja den Gottesnamen, repräsentiert durch das Tetragramm JHWH, aus Ehrfurcht nicht aus, sondern sie substituieren es durch andere Begriffe. Berühmt sind El Shaddai, der Ewige, Hashem, der Name, oder Adonai. Und Adonai heißt Herr, wird mit Herr übersetzt. Die Einheitsübersetzung von 2016 macht im Schriftbild etwas ganz Hervorragendes. Sie übersetzt nämlich dort, wo im hebräischen Original das Tetragramm, der Gottesname JHWH steht, durch das in Kapitälchen abgedruckte Herr, also übernimmt damit gewissermaßen die jüdische Gepflogenheit, dort Adonai zu sagen. Das Problem ist, dass wir auch das Wort der Herr als solches dort finden, was dann aber nicht die Gottestitulatur ist. Das ist dann nicht in Kapitälchen geschrieben. Im Schriftbild funktioniert das ganz hervorragend. Im gesprochenen Wort kann man keine Kapitälchen sprechen. Im gesprochenen Wort kriegen wir das leider nicht mit. Auch da zeige ich Ihnen gleich einen Psalm, wo man das sehr schön sehen kann, dass man da eigentlich genau aufpassen muss. Aber hier haben wir jetzt mal den Hinweis. Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil, der Vorvers. Ich brauche keine Angst zu haben, selbst wenn ich durch die Tiefen des Lebens hindurchgehe, weil der Herr ja mein Hirte ist. Und das wird der Nachvers aus, denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. Auch wenn ich subjektiv in einem tiefen Loch sitze, in einer depressiven Phase, wenn die Dunkelheit des Lebens mich umfängt, darf ich darauf hoffen, auch wenn ich ihn nicht sehe, der Hirte ist nicht weg, er wird mich schützen. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, übervoll mein Becher. Er ist auch wieder ein bisschen Schlaraffenland. Also, wer den Herrn als Hirte hat, wer selbst in den Dunkelheiten des Lebens auf ihn vertraut, der darf gewiss sein, dass am Ende der Dunkelheit immer noch das Licht wartet und dort wieder Überfluss auf ihn wartet, das Haupt mit Öl gesalbt, übervoll den Becher und der Tisch vor den Augen seiner Feinde gedeckt. Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang. Vorvers. Interessant ist, dass Güte und Huld nicht vorgehen, sondern sie folgen dem Beter. Und heimkehren werde ich in das Haus des Herrn für lange Zeiten. Wir haben hier in dem 23. Psalm ein schönes Beispiel, wo wir diese Doppelstruktur dran sehen können, wo wir sehen können, wie mit Metaphern, mit Bildern gearbeitet wird und wo wir ein ganz hervorragendes Beispiel für die Übersetzungskunst Erich Zengers haben, dem man nicht genug Lob schuldet für die wunderbare Dynamik, die er in die Sprachgestalt der Psalmen eingetragen hat. Wie gesagt, leider, 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 leider beten wir die nicht im Gottesdienst, weil das Gotteslob von 2013 früher veröffentlicht wurde und es man nicht neu aufgelegt hat. Aber ich kann jedem nur empfehlen, nehmen Sie eine Einheitsübersetzung in die Hand und lesen die Psalmen da einmal. Manche werden in Ihren Ohren komplett neu klingen. Wir gehen mal in den Psalm 1 hinein, weil er ja den Psalter eröffnet. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass wir dort eben durchaus auch von einer Tora im Kleinen sprechen. Und wir hatten ja hier gerade im Psalm 23 diesen Hinweis, Vers 6, der letzte Vers. Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang. Wenn wir mal in den Psalm 1 schauen, ich rufe ihn bei mir auf und dann blende ich Ihnen den natürlich selbstverständlich ein. Dann haben wir jetzt hier den Psalm vor uns, mit dem der Psalter eröffnet. Also mit dem gewissermaßen der Ton für die folgenden 149, also insgesamt 150 Psalmen gesetzt werden, der gewissermaßen, wenn Sie so wollen, eine Art Prolog ist. Da heißt es: Selig der Mann, der nicht nach dem Rat der Frevler geht, nicht im Weg der Sünder steht, nicht im Kreis der Spötter sitzt. Ich gehe jetzt nicht mehr so auf Vorvers und Nachvers ein. Sie sehen das an dem Schrägstrich hier selber. Vorvers: Selig der Mann, der nicht nach dem Rat der Frevler geht, der nicht im Weg der Sünder steht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, wird also wiederholt und dadurch der Druck quasi neu aufgebaut, sondern sein Gefallen hat an der Weisung des Herrn bei Tag und bei Nacht über seine Weisung nachsinnt. Da ist die Weisung des Herrn, Herrn wieder in Kapitelchen geschrieben. Es geht also um die Weisung Gottes. Das ist die Tora. Simchat Tora, die Freude über die Weisung des Herrn. Hier im ersten Psalm wird dieser Bezug zur Tora hergestellt. Selig ist der Mann, der nicht einfach nach einem Gusto lebt, nach dem, was die Menschen so reden, sondern der seine Freude hat an der Weisung des Herrn, der darüber nachsinnt bei Tag und bei Nacht. Direkt im ersten Psalm wird dieses Programm aufgemacht. Die Psalmen sind gebetete Tora in allen Höhen und Tiefen des Lebens. Ein solcher Mann ist, also er ist wie ein Baum gepflanzt an Bächen voll Wasser. Ja, wer hier nicht an Psalm 23 denkt. Also der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen, er wird mich lagern an grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Da haben Sie hier im Prinzip schon eine Ausführung. Das, was das Wasser ist, ist gewissermaßen die Weisung des Herrn. Wer dieser Weisung folgt, dessen Lebenskraft wird gestärkt, wenn man den Zusammenhang zwischen Psalm 23 und Psalm 1 herstellen will. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Bächen voll Wasser, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Alles, was er tut, es wird ihm gelingen. Nicht so die Frevler. Harter Cut im Psalm. Jetzt kommt quasi die andere Sicht. Bis hier, bis inklusive Vers 3, ging es um diejenigen, die der Tora folgen. Die, die das nicht tun, werden als Frevler bezeichnet. Nicht so die Frevler. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Hier mache ich mal einen kleinen Cut, weil dieses Bild vom Spreu und vom Weizen auch im Neuen Testament geht. Das Spreu und Weizen sind nicht zwei verschiedene Sphären. Nein, wir Menschen sind immer Spreu und Weizen. Warum? Das Weizenkorn in der Mitte ist von außen mit Spreu umfasst. Auf uns Menschen übertragen heißt das, Weizen und Spreu sind in uns. Die Lebensaufgabe von uns besteht darin, die äußere Spreu, also die Spreu, die in uns ist, vom guten Kern zu trennen. Spreu und Weizen sind nicht die guten Menschen und die schlechten Menschen. Spreu und Weizen sind wir. Das ist unsere Lebensaufgabe. Und dazu gibt Gott uns eben die Tora, seine Weisung, damit wir mit dieser Richtlinie in uns den Weizen zum Keimen bringen und die Spreu aussondern. Schauen wir weiter in den Psalm 1 hinein. Nicht so die Frevler, sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Frevler im Gericht nicht bestehen, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Also der Frevler mag vorübergehend einen Punkt haben, aber langfristig wird er keine Chance haben. Und die Menschheitsgeschichte zeigt das ja. Ja, die Übeltäter in der Geschichte mögen vorübergehend Erfolg haben. Schlussendlich aber wird sich das Gute durchsetzen. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Frevler aber verliert sich. Mit diesem programmatischen Psalm eröffnet der Psalter und erstellt die Verbindung unmittelbar in den ersten Versen zur Tora, zur Weisung des Herrn her. Im Psalm 23 haben wir gesehen, dass die Lebenskraft, die wir bekommen vom Herrn, der unser Hirt ist, eben mit dieser Tora zusammenhängt. Der Mensch, der den Weisungen der Tora, den Weisungen Gottes folgt, der wird Lebenskraft empfangen und wird mit dieser Weisung des Herrn im Rücken, Huld und Güte folgen ihm ja, sein Leben bewältigen, selbst in den dunklen Stunden des Lebens. Schauen wir auf einen anderen berühmten Psalm, der uns nochmal vor Augen führt, dass die Sache mit dem Herr in Kapitälchen, mit dem Herrn ohne Kapitälchen, also mit der Annäherung an den Gottesnamen, der im jüdischen Gebrauch oft, nicht immer, aber doch sehr oft durch das Wort Adonai, eben Herr, übersetzt wird. Schauen wir da mal in den Psalm 8. Da kann man das nämlich sehr schön dran sehen, wie schwierig das ist. Was im Schriftbild funktioniert, mag nicht zwingend dann auch in der Phonetik so übertragen werden, zumindest nicht im Deutschen. Sie sehen den Text. Ich lese ihn einmal vor. Vers 1 wieder. Hier eine sehr schön ausführliche Melodieanweisung für den Chorweiser, für den Chormeister nach dem Kelterlied und dann einem Psalm Davids. Also auch dieser Psalm wird König David zugeschrieben. Und hier wird die Melodie eben angegeben, dass es sich um das Kelterlied gehandelt haben soll. Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gebreitet hast über den Himmel. Und hier ist es direkt der erste Vorvers. Herr, unser Herr. Im Schriftbild sehen Sie sofort, das erste Herr ist in Kapitälchen geschrieben. Es adressiert also faktisch den Gottesnamen. Das zweite Herr ist eine Dominanzzuweisung. Gott ist unser Herr. So könnte man es auch sagen. Im Schriftbild sehe ich sofort, dass das Kapitälchen mir anzeigt, dort steht im hebräischen Original der Gottesname, das Tetragramm JHWH, das von den Juden eben aus Ehrfurcht nicht ausgesprochen wird. Im Deutschen funktioniert es leider nicht, wenn wir das sprechen. Da steht also Herr, unser Herr. Hört sich an wie eine Tautologie. Ist es faktisch aber gar nicht. Ich weiß ehrlich gesagt auch keine bessere Lösung, es sei denn, wir hätten uns in der Sprache, in der Übersetzung angewohnt, wie die Juden an dieser Stelle etwa Adonai zu sagen. Ist aber natürlich kein deutsches Wort. Ist klar, ist ein hebräisches Wort. Es gibt keine gute Lösung dafür. Ich verstehe wirklich den eigentlich gut gemeinten Ansatz der Herausgeber und der Übersetzerinnen und Übersetzer. Das war die Voraussetzung, dass der Gottesname, das Tetragramm JHWH, in der Einheitsübersetzung von 2016 eben mit den Kapitälchen wiedergegeben wird, was im Schriftbild ganz hervorragend und wunderbar ist, funktioniert leider nicht in der Lautierung, weil wir keine Kapitälchen sprechen können. Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gebreitet hast über den Himmel. Ah, das ist offenkundig ein Schöpfungspsalm, bei dem es um die Schöpfung geht. Erde und Himmel werden hier im ersten Vers schon miteinander verbunden. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du ein Bollwerk errichtet wegen deiner Gegner und um zum Einhalten zu bringen Feind und Rächer. Die Sprache klingt etwas fremd, aber gerade in dieser Fremde bekommt sie einen feierlichen Klang. In der alten Einheitsübersetzung stand an dieser Stelle: Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob. Das fand ich schon schön. Denn gerade wenn man so in einem Kirchraum sitzt, in einem Gottesdienst und alle sind andächtig, das ist ja auch bei uns Deutschen so, dass Gottesdienst immer andächtig sein muss. In Lateinamerika, in Afrika oder in Asien käme kein Mensch da drauf. Ich habe gerade mit dem Father Paul, dem Leiter der englischsprachigen Gemeinde hier in Deutschland, letzte Woche noch zusammengesessen, der aus Nigeria stammt und der sagt, kein Gottesdienst ist still, das ist eine Freude, es wird getanzt, es wird gesungen, es wird geklatscht, es ist ein Lob Gottes. Wie kann man still sitzen, wenn der Bräutigam da ist? Haben Sie schon mal eine Hochzeit erlebt, bei der die Gäste still und andächtig sind? Unsere Gottesdienste sollten Hochzeiten sein. In einer Eucharistiefeier feiern wir doch den offenen Himmel. Wir nehmen teil am himmlischen Gastmahl, wo die Engel beständig singen, heilig, heilig, heilig. Und wir sitzen da wie die Stockfische und sind still und andächtig. Sehr merkwürdig. Einstellung. Da habe ich dann immer gedacht, wenn da in so einem Gottesdienst jetzt so ein Baby oder ein Kleinkind dann so reinblätscht oder schreit, dann kriegt die Mutter ja oder der Vater direkt böse Blicke. Und da habe ich innerlich immer gesagt, hier Psalm 8, Vers 3, das, liebe Eltern kleiner und sehr kleiner Kinder, ist euer Vers. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du den Lob. Wie soll ein Baby denn sonst beten? Erich Zwinger kehrt zum Urtext zurück und macht es noch besser. Denn der Originaltext heißt übersetzt, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du ein Bollwerk errichtet. Die Kinder in ihrer Unbedarftheit singen halt auf ihre Weise Gott ein Lob, ein Bollwerk gegen alle, wie soll ich sagen, vordergründig Frommen. Wegen deiner Gegner, um zum Einhalten zu bringen, Feind und Rächer. Die Gegner Gottes müssen vor den Kindern quasi auf die Knie gehen. Das Kind selber ist in einer Art Gottunmittelbarkeit. Warum sollten wir es ihm nehmen? Sehe ich den Himmel, die Werke deiner Finger, Vorvers, also der Himmel ist Geschöpflichkeit. Allein der Himmel ist schon ein Handwerk Gottes. Wie groß, wie staunend stehen wir vor dem Himmel. Wir schreiben den 5. Februar im Jahr des Herrn 2025. Ich weiß nicht, wann Sie mir zuhören. Es ist die Zeit, in der am Himmel, wenn die Sicht klar ist, der zunehmende Mond, der wachsende Mond vor der sogenannten Planetenparade steht. Venus, Merkur kann man auch noch sehen. Mars, Jupiter, Saturn sind alle am Nachthimmel zu sehen, wie an einer Perlenkette in der Ekliptik eben aufgereiht. Da kann man nur staunen über diesen Glanz der Sterne. Ja, ist alles naturwissenschaftlich erklärbar. Aber man steht doch da staunend davor, vor der Unendlichkeit und der Größe dieses Weltalls. Und wir sind auf einer kleinen blauen Murmel, ach, einem Staubkörnchen in diesem Weltall und fristen hier unsere Existenz und freuen sich unseres Lebens. Wer da nicht ins Staunen gerät, und das ist die Haltung des Psalmbeters. Sehe ich den Himmel, die Werke deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Vorvers, der Nachvers wiederholt das. Des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Das ist die Frage. Der Psalm 8 führt uns vor unsere kleine Existenz zurück. Und doch ist der Herr unser Hirte. Psalm 23. Wir Menschen sind verschwindend klein in der Größe dieses Weltalls, aber offenkundig hält Gott seine Hand schützend über uns. In der Theologie bezeichnet man das als Kontingenzerfahrung. Der Mensch nimmt angesichts der Größe des Himmels über ihm seine eigene Kleinheit, seine eigene Vergänglichkeit wahr, aber er weiß, dass Gott seine Hand über ihn hält. Denn du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Nachvers, du hast ihn mit gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. Der Gedanke wird also weitergeführt. Was in diesem Psalm etwas eigentümlich ist, ist, wir richten das Gebet ja an den Herrn, JHWH, also an Gott. Hier aber heißt Psalm 6, du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Da steht nicht als dich selbst, als Gott. Das verweist uns zurück in eine Zeit, in der das Volk Israel an den einen, den wahren Gott glaubte, aber die potenzielle Existenz der Götter anderer Völker nicht zwingend in Frage stellte. Das schwingt hier mit. Der Mensch ist ganz nahe an Gott dran. Er ist kein Gott, wohlgemerkt. Er ist wenig geringer gemacht. Und damit kommt er Gott doch sehr nah auf Augenhöhe. Klammer auf. Wenn Sie mal die Folgen schauen, wo ich das nizäno-konstantinopolitanäische Glaubensbekenntnis erkläre, dessen Jubiläum wir ja 1700 Jahre Konzil von Nizäa feiern wir in diesem Jahr, da gehe ich ja auf diese Trias ein, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Da steht ein ähnlicher Gedanke hinter. Gott von Gott ist Jesus. Er ist also Gott wie vielleicht die anderen Götter. Aber er ist natürlich nicht ähnlich wie Zeus, obwohl Licht von nicht genau auf die höchsten Götter Jupiter und Zeus verweist. Er ist aber noch mehr, er ist der wahre Gott vom wahren Gott, nämlich von dem einzigen Gott Israels. Wir haben also auch in unserem Glaubensbekenntnis, das wir beten, quasi immer noch diese Reminiszenz daran, dass potenziell die Gegenwart anderer Entitäten, die göttliches für sich in Anspruch nehmen, als solches erstmal gar nicht geleugnet wird. Sie wird überboten, weil es nur einen Gott gibt. Und hier im Psalm 6 des 8. Psalms, in Vers 6 des 8. Psalmes, so rum, Entschuldigung, in Vers 6 des 8. Psalmes haben wir einen ähnlichen Gedanken. Der Mensch trägt Göttliches in sich, er ist den Göttern, er ist Gott nahe, aber er ist nicht Gott. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über die Werke deiner Hände. Es erinnert uns an das Buch Genesis, an den Auftrag, macht euch die Erde untertan. Das heißt nicht, du Mensch sollst ein Tyrann sein in dieser Welt, sondern du sollst an meiner, anstelle des Hirten, über diese Schöpfung wachen, sie hegen und sie pflegen. Du hast sie von mir bekommen. Wenn der Mensch der Hirte der Schöpfung ist, dann ist Gott der Eigner. Und der Hirte muss die Schöpfung irgendwann dem Eigner zurückgeben. Was wollen wir übergeben? Ein Trümmerfeld. Macht euch die Erde untertan. Heißt eben nicht, tu und lass, was du willst. Sondern ich vertraue dir meine Schöpfung an. Geh damit gut um. Deswegen heißt es dann auch, alles hast du gelegt unter seine Füße, ja, nämlich die Schafe und Rinder, sie alle und auch die wilden Tiere, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, was auf den Pfaden der Erde, der Meere dahinzieht, die gesamte Schöpfung ist dem Menschen anvertraut, ihm zu Füßen gelegt, ihm übereignet. Und bevor der Mensch jetzt auf die Idee kommt, da kann ich ja doch tun und lassen, was er will, schließt der Vers, wie er begonnen hat. Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Die Rahmung im ersten Vers des Psalmes und hier im letzten Vers macht deutlich, ja, Anfang und Ende sind nur halt JHWH, der Schöpfer. Und der Mensch kann noch lange nicht tun und lassen, was er auf dieser Schöpfung machen will. Sie merken also, welche Wucht und welche Dynamik, welche Gedankenkraft, welche meditative Kraft, welche Erinnerungskraft, welche Verdichtung im wahrsten Sinn des Wortes in dem Psalmen drin ist. Sie ergreifen uns unmittelbar und bringen das, was die Tora ist, in eine lyrische Sprache, der wir uns eigentlich nicht entziehen können. Ich möchte Sie jetzt. Ich ermutige Sie, alle 150 Psalmen durchzulesen, haben Sie die ganze Bandbreite gewissermaßen vor sich. Aber ich möchte Sie jetzt auf einen besonderen Psalm verweisen, dem wir entnehmen können, dass Jesus selbst offenkundig die Psalmen eben auch gebetet hat. Das ist der berühmte Psalm 122. Und wenn Sie die ersten Worte des Psalmes hören, dann werden Sie natürlich sofort wissen, wo ich hier dran adressiere. Ich blende Ihnen den Psalm ein. Und die ersten Worte, das ist der falsche Psalm, das Moment. Nein, ich meinte den Psalm 22, Entschuldigung. So, Psalm 22. So, wenn Sie da die ersten Worte hören, dann sehen Sie natürlich sofort, hier nochmal wieder der Hinweis für den Chormeister, nach der Weise Hinde der Morgenröte, wie auch immer diese Weise gesungen worden sein soll, was auch immer eine Hinde der Morgenröte ist. Und auch hier wieder ein Psalm da. Und die ersten Worte lauten: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Todesschrei Jesu am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Diese Worte ruft Jesus am Kreuz und er betet offenkundig den Psalm 22. Bemerkenswert. Was wir hier in der Heiligen Schrift im Neuen Testament finden, indem man dem sterbenden Jesus die Worte dieses 22. Psalmes wahrscheinlich eben nicht nur in den Mund legt, er wird ihn gebetet haben. Warum? Werden wir gleich gucken, wenn wir uns den Psalm 22 etwas näher anschauen. Nennt man in der Exegese ein Schriftecho. Man tickt nur kurz ein paar Worte an und der ganze Glaube, der ganze Hintergrund, der ganze Text, der damit verbunden ist, kommt zum Klingen. Ich kann es mit Ihnen ähnlich machen, wenn ich zum Beispiel sagen würde, Herr Rebeck von Rebeck. Dann haben Sie vielleicht einen Birnengeschmack oder einen Birnduft in der Nase, weil es natürlich Herr Rebeck von Rebeck im Havelland ist, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Es reicht, wenn ich diese Wörter antriggere und der ganze Klang eines Gedichtes kommt in Ihnen zum Klingen, wird in Ihnen angestoßen. Etwa wenn ich sagen würde, Walle, Walle, und dann machen Sie weiter, Wasser gehe, der Zauberlehrling. Also, das nennen wir, diese Technik nennen wir Schriftecho. Man nimmt einige Signalwörter, triggert die an und in den Leserinnen und Hörern kommt eine ganze Welt letzten Endes zum Klingen, die damit verbunden ist. Das machten die neutestamentlichen Autoren hier auch, wenn sie Jesus die ersten Worte des 22. Psalmes in den Mund legen, der natürlich eine ganze Theologie in sich schon trägt. Jesus stirbt ja am Kreuz wie ein Gottverlassener und er stellt es selber quasi fest. Er wird dann auferweckt von Gott, nur Gott kann Leben schaffen. Und damit haben wir genau dieses Paradox, das urchristliche Paradox, aus dem das christliche Denken entsteht. Der Gottverlassene wird von Gott gerettet. Und das führt uns natürlich zur Frage, wer ist eigentlich dieser Jesus von Nazareth? Und bei den Jüngern führt es dann nachösterlich zum Verstehen dessen, was Jesus zu irdischen Lebzeiten gesagt und getan hat. In einer Metaebene kommt aber eben auch dieser Psalm 22 zum Klingen, weil es die Worte des 22. Psalmes sind, die Jesus da sterbend am Kreuz gebetet hat. Und da schauen wir uns deshalb, weil der Psalm dann eben auch so wichtig ist, den nochmal in seiner Gänze an. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bleibst fern meiner Rettung, den Worten meines Schreiens. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort. Und bei Nacht, doch ich finde keine Ruhe. Aber du bist heilig. Du thronst über dem Lobpreis Israels. Dir haben unsere Väter vertraut, sie haben vertraut und du hast sie gerettet. Zu dir riefen sie und wurden befreit, dir vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, der Leute spott vom Volk verachtet. Alle, die mich sehen, verlachen mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Wälze die Last auf den Herrn, er soll ihn befreien, er reiße ihn heraus, wenn er an ihm gefallen hat. Du bist es, der mich aus dem Schoß meiner Mutter zog, der mich anvertraut der Brust meiner Mutter. Von Geburt an bin ich geworfen auf dich, von Mutterleib an bist du mein Gott. Sei mir nicht fern, denn die Not ist nah und kein Helfer ist da. Viele Stiere haben mich umgeben, Büffel von Baschan mich umringt. Aufgesperrt haben sie gegen mich ihren Rachen wie ein reißender, brüllender Löwe. Hingeschüttet bin ich wie Wasser, gelöst haben sich all meine Glieder. Mein Herz ist geworden wie Wachs in meinen Eingeweiden zerflossen. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe, die Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich in den Staub des Todes, denn Hunde haben mich umlagert, eine Rotte von Bösen hat mich umkreist. Sie haben mir Hände und Füße durchbohrt. Ich kann all meine Knochen zählen, sie gaffen und starren mich an. Sie verteilen unter sich meine Kleider und werfen das Los um mein Gewand. Du aber, Herr, halte dich nicht fern. Du, meine Stärke, eile mir zu Hilfe. Entreiß mein Leben dem Schwert aus der Gewalt der Hunde, mein einziges Gut. Rette mich vor dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern der Büffel. Du hast mir Antwort gegeben. Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, inmitten der Versammlung dich loben. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. All ihr Nachkommen Jakobs rühmt ihn. Erschauert vor ihm all ihr Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet, nicht verabscheut des Elenden Elend. Er hat sein Angesicht nicht verborgen vor ihm. Er hat gehört, als er zu ihm schrie. Von dir kommt mein Lobpreis in großer Versammlung. Ich erfülle meine Gelübde vor denen, die ihn fürchten. Die Armen sollen essen und sich sättigen. Den Herrn sollen loben, die ihn suchen. Aufleben soll euer Herz für immer. Alle Enden der Erde sollen daran denken und sich zum Herrn bekehren. Vor dir sollen sich niederwerfen alle Stämme der Nationen, denn dem Herrn gehört das Königtum. Er herrscht über die Nationen. Es aßen und warfen sich nieder alle Mächtigen der Erde. Alle, die in den Staub gesunken sind, sollen vor ihm sich beugen. Und wer sein Leben nicht bewahrt hat, Nachkommen werden ihm dienen. Vom Herrn wird man dem Geschlecht erzählen, das kommen wird. Seine Heilstat verkündet man einem Volk, das noch geboren wird. Ja, er hat es getan. Ein sehr, sehr langer Psalm, der von einem Menschen gebetet wird, der sich offenkundig am Tiefpunkt seines Lebens befindet. Dass Jesus diesen Psalm am Kreuz betet, kann man, wenn man ihn hört, verstehen. Seine Hände wurden durchbohrt, man hat ihn verspottet, sein Leben stand nur wenig im Wert über dem eines Wurmes. Er wurde zum Gespött der Leute gemacht. Der Psalm ist eine Deutung des Schicksals Jesu, nicht zum Zeitpunkt der Abfassung, aber in dem Psalm konnte man das Schicksal Jesu nehmen. Und in der ersten Hälfte ist das ja nachgerade oft ein Wechselspiel der Gefühle. Dieser Beter gibt die letzte Hoffnung, Gott möge ihn retten, ja nie auf. Dieses letzte Lichtlein bleibt ja am Glimmen. Erstaunlich nachgerade. Eigentlich müsste man doch alle Hoffnung fahren lassen, aber dieser Beter gibt die Hoffnung nicht auf und am Schluss kehrt sich diese Hoffnung ja nachgerade um in, ja, die Hoffnung, er möge doch in die Gemeinschaft welcher Art auch immer zurückkehren. Dieser Psalm 22 ist alleine deswegen schon so wertvoll, weil er eben im Munde Jesu zu einem Schriftecho wird, dass wir dann in diesen Psalm hineinschauen, da sicherlich mit Blick auf das Schicksal Jesu ein Interpretament finden, aber selber auch nochmal lernen, wir selber befinden uns vielleicht nicht immer in dieser existenziellen Tiefe, aber wir sehen hier, dass auch der Mensch, der in einer solchen Tiefe sitzt, die Hoffnung nicht zu verlieren braucht. Und wenn er sie verliert, wenn es total dunkel ist, dann können wir Christinnen und Christen zumindest immer noch da stehen und sagen, der, an den wir glauben, er hat das selber durchgemacht. Und wenn wir auch das nicht glauben können, dann bleibt die letzte Hoffnung immer noch übrig, dass wir nicht tiefer fallen können als in Gottes Hand. Es lohnt sich wirklich, die Psalmen zu lesen, denn dieses nicht tiefer fallen als in Gottes Hand wird auch in einem anderen sehr schönen Psalm sichtbar, nämlich im Psalm 139. Auch ein längerer Psalm. Mit Blick auf die Zeit will ich den jetzt nicht ganz vortragen, aber es ist ein Psalm, der deutlich macht, Gott ist nie weg von uns. Es mag subjektiv das Empfinden geben, dass Gott weg ist, aber er ist nie weg. Nach christlicher Lesart wohnt er in seinem Atem ja ohnehin in uns. Wir haben dann aber hier in den Worten des Psalmbeters genau folgende Formulierung. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du kennst mich. Du durchschaust meine Gedanken von fern. Ob ich gehe oder ruhe, du hast es gemessen. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Ja, noch nicht ist das Wort auf meiner Zunge. Siehe, Herr, da hast du uns schon völlig erkannt. Dieser Psalm 139 ist ein Beten voll Vertrauen, das allein auf der psychologischen Ebene schon interessant ist, weil er ja ausführt, Gott kennt unsere Gedanken, bevor wir sie erkannt haben. Der großen Schrift des Neuen Testaments, der Offenbarung des Johannes, wird da auf einer anderen Ebene mitgespielt. Der Herr ist ja Teil der Ewigkeit, nicht Teil der Ewigkeit, der ist der Ewige, er kommt aus der Ewigkeit in unsere Zeit hinein. Die Ewigkeit ist aber nichts, was neben der Zeit steht. Die Ewigkeit ist auch nicht einfach in uns endlich hinein verlängerte Zeit. Die Ewigkeit ist in der biblischen Denkweise, im Alten wie im Neuen Testament, die Quelle und das Ziel der Zeit. Alles kommt aus der Ewigkeit und kehrt zur Ewigkeit zurück. Und weil der Ewige ja war, ist und sein wird, zeitlos ist, kennt er unsere Gedanken, bevor wir sie Gedanken haben. Also ein Psalm voller Vertrauen. Im Unterschied zu Psalm 22, wo die Depression stand, ist der Psalm 139 ja in einem Zustand des vollkommenen Vertrauens Gott gegenüber Gebet. Und da sehen Sie diese Dichotomie, die wir in den Psalmen finden, je nach Gebetssituation. Was alle Psalmen eint, ist das tiefe Vertrauen in die Gegenwart Gottes. Eine Besonderheit im Psalter bilden die letzten fünf Psalmen. Das ist Psalm 146, Psalm 147, Psalm 148 und der Psalm 150. Was ist das Besondere an diesen Psalmen? Diese Psalmen werden auch als Hallel-Psalmen bezeichnet. Allein deshalb, weil sie eben mit Halleluja anfangen und mit Halleluja aufhören. Psalm 146 etwa, ich blende Ihnen den Text sofort wieder ein, damit Sie ihn gerne mitlesen können. Im Psalm 146 haben wir Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Am Schluss das Wort, der Herr ist König auf ewig, dein Gott zieren durch alle Geschlechter, Halleluja. Psalm 147, Halleluja, ja gut ist es unserem Gott zu singen und zu spielen, ja schön und geziemend ist Lobgesang. Der letzte Vers, an keinem anderen Volk hat er so gehandelt, sie kennen sein Recht nicht, Halleluja. Psalm 148, Halleluja, lobe den Herrn vom Himmel her, lobt ihn in den Höhen. Letzte Vers, er hat erhöht die Macht seines Volkes zum Lob für all seine Frommen, für die Kinder Israels, das Volk, das ihm nahe ist, Halleluja. Psalm 149, Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied, sein Lob in der Versammlung der Frommen, der letzte Vers. Lichtglanz ist das all seinen Frommen. Halleluja. Und dann der berühmte Psalm 150, den lese ich jetzt ganz, weil er einer meiner Lieblingspsalmen ist. Meine Lieblingspsalmen sind unter anderem Psalm 8 und eben hier jeder Psalm 150. Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in seiner mächtigen Feste, lobt ihn wegen seiner machtvollen Taten, lobt ihn nach der Fülle seiner Größe, lobt ihn mit dem Schall des Widerhorns, lobt ihn mit Harfe und Leier, lobt ihn mit Trommel und Reigentanz, lobt ihn mit Saiten und Flöte, lobt ihn mit tönenden Zimbeln, lobt ihn mit schallenden Zimbeln. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja. Diese fünf Psalmen, 146 bis 150, nennt man wegen dieser Rahmung durch das Wort Halleluja auch die Hallelpsalmen. Sie spielen eine besondere Rolle im Judentum, auch im Leben Jesu übrigens, weil es zum Sedermahl, zum Pessachmahl gehört, dass nach Abschluss des Mahles man, ich sag mal, einen Spaziergang macht, bei dem man diese fünf Hallelpsalmen singt. Heißt also konkret, es wird im Neuen Testament nicht erwähnt, aber man kann davon ausgehen, dass vom Weg des Abendmahlsaals zum Garten Gethsemane, nichts ahnend, was sich wenige Minuten später zutragen wird, die Jünger gemeinsam diese Lobpsalmen, diese Hallelpsalmen, die ja von einer großen Freude geprägt sind, gesungen haben. Gerade dieser Psalm 150 trägt das ja programmatisch im allerletzten Vers des Psalters, der ja auch die Überschrift über unseren heutigen Abend bildet, in sich. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Alles, nicht nur die Menschen. Im Psalm 104 heißt es, nimmst du ihnen den Atem, sind sie verschört, sendest du deinen Hauch aus, werden sie alle neu erschaffen. Die Schöpfung lebt vom Atem Gottes. Wo Atem ist, da ist das Leben Gottes. Und es ist wahrlich nicht nur im Menschen, da auch natürlich, aber auch in der Tierwelt. Und man muss es wahrscheinlich annehmen, auch Pflanzen atmen. Die ganze Welt singt mit Psalm 8 gesagt das Loblied der Schöpfung Gottes. Psalm 104, der große Schöpfungspsalm. Und hier am Ende des Psalters, alles was atmet, lobt den Herrn. Halleluja. Wir haben also hier am Anfang in Psalm 1 diesen Hinweis auf die Weisung des Herrn, die, Psalm 23, die Lebenskraft zurückbringt. Wir haben in den Psalmen 22 und 137 exemplarisch gesehen, wie der Mensch auch in der Tiefe seines Daseins zu Gott gehen, zu Gott beten kann, ja sogar seine negativsten Empfindungen und Gefühle in Gottes Hände legen kann. Und im Psalm 150 die große Schlusshoffnung, dass Gott uns einst zu sich holen wird. Er ist um uns, wie es im Psalm 139 hieß. Er kennt unsere Gedanken. Er braucht unser Singen eigentlich gar nicht, weil er ja schon weiß, was wir denken, bevor wir es überhaupt selber gedacht haben. Die Psalmen sind Gebete für uns. Im Angesicht Gottes können wir ihm unser Leben hinhalten und uns gewissermaßen in ihm spiegeln. Das ist Beten. Wir brauchen Gott nicht zu sagen, was wir brauchen. Er weiß es schon. Aber um es mit Psalm 123 zu sagen, im Beten bekommen wir die Lebenskraft zurück, das Unsere zu tun. Die schönste Bitte im Vaterunser und zugleich die verstörendste ist für mich deshalb nie die sechste Bitte mit der Versuchung, sondern unser tägliches Brot gib uns heute. Dort kommen göttliche Gabe, die Frucht der Erde und das Werk der menschlichen Arbeit zusammen. Und erst wenn die göttliche Gabe und die menschliche Arbeit in eins gehen, Gott als Hirte, der uns die Lebenskraft zurückgeht, dann werden wir unser tägliches Brot haben. Das lehren uns auch die Psalmen, die im Angesicht Gottes gebetet wurden und gebetet werden. Und Sie wissen, dass ich meine Veranstaltungen hier oft ja mit einem Verweis auf den Frieden in Israel beschließe. Und da möchte ich Ihnen mit Ihnen auch genau diesen Psalm beten, aus dem ich dieses Shalom al Israel habe. Jetzt muss ich allerdings selber mal eben kurz hier gucken, damit ich auch den richtigen Psalm finde. Ich brauche jetzt einen ganz kleinen Moment, damit ich Ihnen den eben selber suche. Und da habe ich ihn auch schon, den Psalm 128. Und den möchte ich mit Ihnen gewissermaßen hier zum Schluss beten. Und blende dazu natürlich wieder den Text an, damit Sie gerne, sofern Sie mir zuschauen, mitlesen können. Psalm 128. Selig jeder, der den Herrn fürchtet, der auf seinen Wegen geht. Was deine Hände erarbeitet haben, wirst du genießen. Selig bist du, es wird dir gut ergehen. Was deine Hände erarbeitet haben, wie gesagt, kein Schlaraffenland. Deine Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Innern deines Hauses, wie Schößlinge von Ölbäumen sind deine Kinder rings um deinen Tisch herum. Siehe, so wird der Mann gesegnet, der den Herrn fürchtet. Es segne dich der Herr vom Zion her. Du sollst schauen das Glück Jerusalems all deine Tage an. Du sollst schauen die Kinder deiner Kinder, Friede über Israel. Das ist die große Hoffnung dieses Beters. Der Mann, der glückliche Mann, der auf seine Frau und seine Kinder schaut, da gibt es übrigens einen modernen Text zu, den jemand gesungen hat, der meines Wissens gar nicht so fromm ist. Peter Fox, der Sänger aus Berlin, der Mitglied der Gruppe Seed ist, hat ein Lied gesungen zum Haus am See. Und da sagt er etwas ganz Ähnliches, wenn er auf die Schar seiner Kinder und Enkelkinder am Haus am See schaut. Das muss der Friede sein. Ich lege Ihnen den Link zu dem Lied mal in die Shownotes. Vielleicht eine moderne Adaption dieses Psalmes, die Peter Fox da geliefert hat, ohne es zu wissen. Wenn Sie möchten, sind Sie sehr herzlich eingeladen, am 19.02. hier wieder einzuschalten, also von heute aus gesehen in 2 Wochen. Dann lautet das Thema Juden, Christen und Muslime, was sie verbindet und was sie trennt. Die Rede davon, wir haben doch alle denselben Gott, ist nicht falsch, aber doch zu einfach. Darüber mehr in 2 Wochen. Wenn Sie möchten, vergessen Sie nicht mehr, eine E-Mail zu schreiben. Ansonsten bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu werden oder zu bleiben. Jetzt mein Schlusssatz aus dem Psalm selber. Shalom al Yisrael, Frieden über Israel. In allen da draußen ein herzliches Glück auf!